Der Kunstkopf ist zurück. Längst wird er wieder eingesetzt, nicht nur im Hörspiel. Bereits mit dem Projekt Radioortung, den Hörspielen für Selbstläufer im Stadtraum, die Deutschlandradio Kultur mit verschiedenen Künstlergruppen vor 5 Jahren realisierte, fand der Kunstkopf Verwendung. Für die Radioortung verantwortlich zeichnete Katrin Moll, die jetzt bei mir im Studio sitzt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Katrin Moll hat inzwischen ein neues Projekt im Deutschlandradio angeschoben, das wir Ihnen heute vorstellen wollen. Das heißt Blowback und besteht aus einem Hörspiel und einem Audiogame für das Smartphone. Hörspiel und Hörgame, wie funktioniert das zusammen, Katrin?
Also im Grunde war die Idee, ein Radioprojekt zu entwickeln, bei dem der klassische lineare Teil, also das Hörspiel, und der neu zu entwickelnde, eigentlich neu zu erfindende interaktive Teil, nämlich das Hörgame, Hand in Hand miteinander gehen und möglichst eng miteinander verzahnt sind. Also im Grunde ein echtes Cross-Media-Projekt. Und ich sage echtes Cross-Media-Projekt, weil dieser Begriff Cross-Media einfach in den letzten Jahren ziemlich inflationär gebraucht wurde. Oft auch für Projekte, bei denen das eine dann eher das Anhängsel des anderen war. Und Blowback ist, und das war uns bei der Entwicklung eben sehr wichtig, tatsächlich ein Cross-Media-Projekt, bei dem sich das klassische künstlerische Radiogenre Hörspiel in etwas oder mit etwas ganz Neuem, darüber hinausgehenden, einem Hörgame verbindet und beide ineinander greifen. Und diese Verzahnung findet auf mehreren Ebenen statt. Zunächst natürlich auf der inhaltlichen Ebene. Ich kann die Geschichte des Hörspiels im Game weiterspielen. Im Hörspiel wird die Geschichte um das Unterwasserhotel Dima erzählt. Wir befinden uns im Jahr 2047. Trinkwasser ist knapp und es gibt 2 große Wasserkonzerne, Universal Waters und Blue Company, und die ringen sozusagen um die Vormachtstellung am globalen Wassermarkt. Und in dieser Situation wird eine bekannte Geophysikerin entführt. Und diese Geophysikerin ist im Besitz von Geodaten eines letzten großen Süßwasserreservoirs. Und diese Frau wird in einem mysteriösen Unterwasserhotel gefangen gehalten. So. Und ein Agent bekommt sozusagen den Auftrag, sie zu finden und sie zu befreien. Das ist die Geschichte des Hörspiels Blowback, der Auftrag.
Wie ist der interaktive Part?
Genau,
sozusagen?
Und jetzt kann ich sozusagen diese Geschichte im Hörgame Blowback die Suche, also mit der App Blowback die Suche, inhaltlich weiterspielen, indem ich eine Figur aus dem Hörspiel steuere, nämlich eine Journalistin. Und ich versuche, noch offene Fragen zu lösen. Und dafür begebe ich mich als Spieler noch einmal in dieses Unterwasserhotel. Also ich begebe mich an den Ort des Hörspiels, und das ist eigentlich das Tolle daran. Also eine inhaltliche Verknüpfung bei einem Cross-Media-Projekt liegt nahe. Das leisten eigentlich alle. Aber hier kann ich mit Hilfe der App quasi in die Welt des Hörspiels eintauchen, und ich kann mich in diesen Räumlichkeiten des Hotels, in den einzelnen Zimmern ganz frei bewegen als Spieler. Und um mich herum wird in Echtzeit eine 3D-Audiowelt erschaffen, die klanglich und ästhetisch und akustisch genau den Räumen des Hörspiels entspricht. Also ich spiele sozusagen wirklich die Geschichte am Ort des Hörspiels weiter und befinde mich aber jetzt mittendrin. Und es gibt zum Beispiel im Hörspiel eine Szene, die spielt in einem Lüftungsschacht. Und im Game muss ich dann durch diesen Lüftungsschacht durchrobben, um zum nächsten Level zu kommen. Und diese völlig neue Form eines akustischen Erlebnisraumes für die Hörer, also das sozusagen zu erschaffen, das war das Ziel eigentlich bei dem Projekt Blowback.
Wie navigiert man denn in einem Game, wenn man nichts sehen kann? Das ist ja ein reines Hörgame, oder habe ich da was falsch verstanden?
Nee, genau. Also ich habe als Spieler Kopfhörer auf und ich sehe nichts. Also es gibt keine Grafik in dem Spiel, außer der Navigationsgrafik. Da sind also ein paar Füße auf dem Bildschirm und ein Steuerrad. Und wenn ich mit beiden Daumen abwechselnd auf die Füße tippe, dann steuere ich die Figur geradeaus. Wenn ich an dem Steuerrad drehe, dann dreht sich die Figur nach links oder nach rechts. Und so kann ich mich als Spieler quasi frei im Raum bewegen. Und mein Ziel ist es eben, den Informanten der Journalistin zu finden, der im Zauberzimmer gefangen gehalten wird. Und dafür muss ich mich von Level zu Level spielen. Und die Game-Dramaturgie, für die wir uns entschieden haben, also die interaktive Dramaturgie, ist eine lineare. Das heißt, es kommt Raum hinter Raum, Level hinter Level. Und weil wir einfach gemerkt haben, dass die Herausforderung sich sich rein über die Ohren zu navigieren und zu sehen sozusagen, also sich ein Bild zu machen von dem Raum, dass das schon eine Herausforderung genug ist. Und es ist eben so, dass ich in jedem Raum, in dem ich mich befinde, eine bestimmte Aufgabe zu lösen habe. Also ich muss zum Beispiel einen Fahrstuhl selber steuern. Und ich muss dann den genau an der Stelle anhalten, wo ein Lüftungsschacht beginnt. Und dann muss ich in diesen Lüftungsschacht auch klettern. Also das heißt, ich muss hören, wo ist der Lüftungsschacht? Da verändert sich was in der Akustik. Und dann muss ich auch noch von der Geschichtlichkeit her das hinkriegen. Also es gibt so verschiedene interaktive Elemente. Oder es gibt Level, in denen überwiegt auch der Hörspiel, also der Informationsanteil eigentlich der Geschichte. Ich muss mich zum Beispiel zu einem Telefon bewegen, das Telefon abnehmen und bekomme dann weitere Informationen. Oder ich muss, der Ausgang des Levels liegt auf der anderen Seite des Raumes. Ich bin aber in dem Wellnessbereich des Hotels und mittendrin ist einfach ein großer Swimmingpool und da darf ich nicht reinfallen. Wie kann ich um einen Swimmingpool rumnavigieren, wenn ich den nicht sehe? Also ich muss genau hinhören, weil es verändern sich vielleicht auch die Akustik der Schritte. Und es wird mehr pfützig und klingt mehr nach Wasser, je näher ich dem Pool komme und so. Also so gibt es ganz viele unterschiedliche interaktive Elemente, mit denen wir das Spiel sozusagen bestückt haben.
Wer hatte denn die Idee dazu?
Meine Kollegin Jana Wuttke, auch Redakteurin hier im Funkhaus, kam vor, ich glaube, 4 Jahren zu mir und sagte, du, ich habe da was gefunden, wäre das nicht was für euch? Vielleicht hören wir einfach mal, was sie dazu sagt.
Die Idee stammt nicht von mir, sondern die Idee dieser Audiogames gibt es ja relativ lang. Die waren bloß lange Zeit wirklich spezialisiert auf Sehbehinderte. Also diese Form von Game war kein eigenes Genre, aber die gab es schon immer. Und was aber neu war, ist, dass man das wirklich verbunden hat mit Radio. Dass man da versucht hat, die ganzen Elemente wie Musik, Geräusche oder Stimme in eine Art von Computerspiel-Dramaturgie zu übersetzen. Und da war wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ich eine Konferenz besucht habe in London, die nannte sich Next Radio, also alles, was sich so um Zukunft des Radios dreht, 2011 schon. Und da gab es einen Vortrag, der mich dann wirklich richtig nachhaltig beeindruckt hat. Was dahinter stand, ist, dass eine interaktive Dramaturgie mir die Möglichkeit gegeben hat, erst zu hören und aufgrund dieses Hörens mein Handeln auszurichten. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich das dem Hörspiel vorgeschlagen habe. Da müsst ihr was draus machen. Und ich glaube auch, dass gerade in diesem Konzept der Interaktion eine große Chance für das Hörspiel besteht.
Genau. Und ich habe dieses Spiel dann eben auch gespielt und war total fasziniert von der Möglichkeit, sich frei zu bewegen in einem akustischen Raum mit einer Game-Mechanik, die in Echtzeit meine Bewegungen auf mein Handeln reagieren kann. Ich habe gedacht, das müssen wir als Hörspielabteilung einfach aufgreifen und vor allem weiterentwickeln. Und dann haben wir geschaut zusammen, wer könnte uns dabei helfen, also vor allem was die Programmierung angeht, denn die ganze Soundebene decken wir ja als Hörspielproduzenten ab. Und da sind wir dann auf Professor Busch von der Hochschule für Technik und Wirtschaft gestoßen, der leitet dort einen Forschungsbereich, der nennt sich Creative Media. Und wir haben ihm unsere Idee vorgestellt, also diese Art von Spielmechanik zu nehmen und damit etwas anderes zu entwickeln. Und er und seine Leute waren sofort begeistert und haben gesagt, super, das machen wir zusammen. Und so hat die HTW hier in Berlin die komplette Programmierentwicklung und Programmierarbeit übernommen. Und wir haben dann auch noch einen Level-Dramaturgen, den Philipp Steimel, engagiert, der dann gemeinsam mit der Hörspielautorin Elodie Pascal und den Programmierern um Florian Konrad die Dramaturgie des Hörgames eigentlich entwickelt hat.
Ich stelle mir das sehr schwierig vor, so rein übers Hören ein Game zu navigieren. Wir sind ja sehr visualisiert in unserer Gesellschaft und vieles funktioniert eben so. Und das nur übers Hören zu machen, für welche Zielgruppe ist das gedacht? Für die normalen Hörspielhörer, die Deutschlandradio Kultur hat oder auch darüber hinaus?
Ja. Vielleicht hören wir einfach mal, was Philipp Steimel, der Level-Dramaturg, dazu sagt. Das war nämlich in der Tat überhaupt nicht so einfach.
Das Game selbst funktioniert ständig anders, obwohl es so einen roten Faden auch designtechnisch gibt. Und man muss sehr genau hinhören und es gibt verschiedene Arten von Hören, die man da erlernen muss. Ich muss manchmal einfach nur ein Geräusch finden und dann muss ich lernen, mich nur nach diesem Geräusch auszurichten. Da gibt es aber auch schon Audiogames, die genau das machen. Das ist aber so der erste Schritt, den man lernt. Und dann mich diesem Geräusch anzunähern, was eine hohe Herausforderung ist, weil wir machen das im Alltag so nicht. dann variieren wir das aber von Level zu Level immer durch. Und dann gibt es verschiedene Störgeräusche oder es gibt mehrere Geräusche und ich muss filtern, welches Geräusch ist jetzt eigentlich das Richtige von den beiden. Die klingen sehr ähnlich und muss mich nicht nur räumlich orientieren, sondern auch lernen, mir Geräusche zu merken und denen zu folgen. Was alles so, das sind so Fähigkeiten, die ich würde sagen, wahrscheinlich Hörspielfreundinnen und audiophile Menschen eher haben. Leute außerhalb dieser Kultur haben, glaube ich, nicht unbedingt diese Fähigkeiten schon und so ein hohes Interesse. Aber ich glaube, man kann das sehr gewinnen über so einen spielerischen Zugang.
Also das war ziemlich lange die Frage, an wen wenden wir uns eigentlich mit diesem Hörgame? Denn es gibt ja dieses Genre Hörgame an sich noch nicht lange, also als Genre. Und vor allem ist es auch eine totale Nische. Es ist eben nicht so wie bei großen Blockbuster-Games, bei denen die Produktionsfirma genau weiß, was ihre Zielgruppe vom nächsten Game erwartet und auf der anderen Seite auch die Zielgruppe genau weiß, was sie vom nächsten Game zu erwarten hat. Also dieses Definieren von und Bedienen von Erwartungshaltung im Hinblick auf ein Produkt, das gab es ja gar nicht, eben aufgrund dieses noch zu entstehenden Marktes und einer zu entstehenden Zielgruppe sozusagen. Blowback ist da in meinen Augen ein Pionierprojekt. Ein Experiment, mit dem wir Neuland betreten, nicht nur vom Hörspiel aus gesehen, sondern auch aus der Games-Perspektive. Aber irgendwie haben wir natürlich trotzdem eine Zielgruppe angenommen. Wir nehmen an, dass sich vor allem hörspielaffine Menschen dafür interessieren, Menschen, die ab und an auch mal ein Spiel spielen, also sogenannte Casual Gamer, und vor allem so Leute aus der sogenannten Indie-Game-Szene. Also das sind Gamer, die sich durch Spiele mit Themen, mit Inhalten, vielleicht auch einer bestimmten Ästhetik, die nicht unbedingt im Mainstream liegt, die sich damit gerne beschäftigen.
Das Thema ist ja durchaus gesellschaftskritisch, der Kampf ums Wasser. Warum die Entscheidung dafür und wessen Idee war das?
Also dieses allererste Audiogame, was ich gehört und gespielt habe, da ging es darum, in der Unterwelt eine verlorene Seele zu befreien. Man musste sich durch Räume spielen, in denen Monster schliefen. Man musste möglichst unbeschadet durch diese Räume durchkommen, dass sie nicht aufwachen und einen dann mit üblen, knochenknackenden Geräuschen irgendwie töten. Und der steigende Schwierigkeitsgrad, der bestand dann einfach immer in mehr Monstern pro Level. Und mehr Geschichte gab es eigentlich nicht. Und das fand ich sehr wenig. Und ich dachte eben, da ist wirklich mehr drin. Und wir als Hörspielabteilung können eine Geschichte erfinden, die Spaß macht zu spielen, die unterhält und die auch eine Relevanz hat, indem sie einfach ein Thema oder gesellschaftliche Fragen unserer Zeit behandelt. Und Elodie Pascal, die Autorin, hat sich eben das Thema Wasser und Ressourcen gesucht. Das haben wir nicht vorgegeben. Aber sie ist eben auch schon länger für uns tätig und sie weiß einfach, dass die Hörspielabteilung diese Verbindung aus Unterhaltung und gesellschaftlich relevanten Themen sucht.
Elisabeth Putz, die Regie geführt hat beim Hörspiel, ist ja durchaus eine erfahrene Hörspielregisseurin, aber ein Neuling, was Games angeht. Vor welchen Herausforderungen stand sie?
Vielleicht hören wir sie dazu mal selbst.
Das Game ist absolutes Neuland. Also ich meine, Dramaturgien vom Game. Das Ding ist, beim Hörspiel, ich kann sagen, der kann jetzt 10 Sekunden atmen. Das brauche ich als Pause und ich arbeite sehr rhythmisch. Halt mit meinem eigenen Rhythmusgefühl, ja. Also der Rhythmus von anderen Leuten, es mag ein anderer sein, halt, was für mich Rhythmus bedeutet. So. Und im Game kannst du es nicht machen. Und das ist das Schwierige. Das ist das Schwierige an der Geräusch-Game-Dramaturgie, das extrem Schwierige, weil ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie lange sich ein Spieler in diesem Raum aufhält. Und dieser Spieler soll aber trotzdem, wenn er sich 5-6 Minuten in dieser Räume aufhält, muss die Atmung passen und müssen die Geräusche passen. Tja, wir werden mal probieren, wie das funktioniert. Ja? Also vor allem müssen die Räume absolut klar definiert sein. Sie dürfen nicht überbordend gefüllt sein mit Geräuschen, sonst findest du dich nicht zurecht. Sie dürfen aber auch nicht langweilig sein. Sie müssen was Naturalistisches haben und nicht so abstraktes Game-Sound-Zeugs. Das interessiert mich gar nicht. Also das wird eine Frage des Probierens werden und des Testens und der Zeit schlussendlich auch. Ne? Also wie viel Zeit man hat, das dann auch eben zu probieren und umzusetzen.
Ich möchte nochmal an den Beginn dieser Sendung anknüpfen. 40 Jahre Kunstkopf. Wurde das Projekt Blowback vielleicht auch deshalb entwickelt, um mal wieder eine neue Verwendung für den Kunstkopf zu haben? Oder was war die Henne und was war das Ei?
Naja, also ich meine, die Leute hören ja wieder verstärkt mit Kopfhörern. Und Kopfhörer sind seit ein paar Jahren modische Gadgets. Es gibt sie in allen möglichen Farben. Und es ist einfach auch cool geworden, auffällige Kopfhörer zu tragen und damit so einen bestimmten kreativen Lifestyle zu markieren. Aber die Leute hören eben auch tatsächlich was damit. Und da wollen wir als Hörspielabteilung natürlich auch Angebote parat haben. Und dieser super 3D-Surround-Effekt, den man mit binauralen Stereoaufnahmen, eben mit Kunstkopf erzeugen kann, der ist natürlich wie geschaffen jetzt für diese Zeit. Und da wollen wir als Hörspielabteilung das Gebiet nicht anderen überlassen, denn das ist ja im Grunde das Gebiet, unser Stammgebiet, auf dem wir uns auskennen. Also die Produktion von Audioinhalten. Und damit wollen wir natürlich präsent sein. Aber Blowback haben wir natürlich vor allem auch deshalb entwickelt, weil es eben die Möglichkeit bietet, dass ich mich als Hörer in einem Hörspiel völlig frei bewegen kann und dass ich etwas hören kann, das sich in Echtzeit bezogen auf meine Handlungen und Bewegungen berechnet und eben nicht wie beim klassischen Hörspiel, ich höre etwas Vorbereitetes, in das ich auch nicht eingreifen kann. Hier im Hörgame bin ich jetzt erstmals selbst Teil des Spiels.
Weshalb investiert Deutschland Radio Kultur in dieses Projekt? Und gibt es weitere in dieser Art?
Also ich glaube, die Zeiten für Radio waren noch nie so gut wie jetzt. Wir haben es mehrfach jetzt in dieser Sendung erwähnt, die Leute, vor allem junge Leute, also unsere Lieblingszielgruppe, rennen mit Kopfhörern durch die Gegend und hören. Wir hatten noch nie so viele Plattformen, auf denen wir präsent sind. Wir senden über den Äther, wir sind im Internet zu hören, wir können die App-Stores mit unseren Angeboten befüllen und das ist einfach großartig. Und ich glaube, die Zeiten sind einfach super für Produzenten von hochwertigen Audioinhalten, was wir ja glücklicherweise sind. Und ich glaube einfach, Deutschlandradio ist schlau und hat das erkannt, dass es sich lohnt, in solche Projekte zu investieren. Projekte wie Radioortung oder jetzt Blowback, die dieses neue Terrain erkunden als Pionierprojekte und schauen, was ist da drin für uns als Radiosender, für uns als Kulturproduzenten von Audioinhalten und natürlich für unsere Hörer. Also was steckt da drin an Potenzial? Und diese Entwicklung wird sicher weitergehen in Form neuer Projekte.
Vielen Dank für das Gespräch, Katrin Moll.
Dankeschön.